Radio Mehlmeisel zu Gast im Studio.
Wo lebt man denn eigentlich, wenn man zu so einem Gastspiel dann engagiert ist? Lebt man da im Hotel, im Wohnwagen?
Ja, das ist das Besondere am Wohnsiedel an der Luisenburg. Man wird vermittelt an Ferienwohnungen oder an normale Bürger. Die haben halt dann entweder Zimmer oder Ferienwohnungen. Und da wohne ich jetzt das vierte Mal bei der Familie Hoffmann und genieße es sehr. Das ist so ruhig und alles so heimelig, so sympathisch und großzügig. Also ich wiederhole mich mit meinem Urlaub.
Wie reagiert aber dann die Familie? Kommt die dann auch mit oder bleibt die dann in München zurück?
Das war so, ich habe dieses Wochenende, sprich genau in der Halbzeit, Besuch von meiner Frau bekommen und von einem befreundeten Ehepaar. Man schaut dann, ich habe jetzt am Wochenende auch die anderen Stücke das erste Mal gesehen, man schaut sich die Produktionen an, zieht dann durch die Lande, gestern einen Ausflug nach Bamberg gemacht oder sowas, aber die Familie, sprich auch meine Frau, ist in der Zeit unten und ich bin herum. Das ist natürlich eine Trennung, eine relativ lange Trennung für unsere Verhältnisse. Zweimal 14 Tage oder zweimal 3 Wochen, das ist noch schon lang, aber es ist halt so.
Schimpft sie dann nicht? Akzeptiert sie das? Weil es gibt ja wahrscheinlich auch Frauen, ich habe neulich mit einem Schauspieler gesprochen, wo er sagt, ich bin immer räumlich gebunden, weil meine Familie nicht möchte, dass ich wochenlang weg bin.
Das ist natürlich gegeben, aber ich würde sagen, die Toleranz meiner Frau ist diesbezüglich schier grenzenlos. Das ist jetzt ein großes Wort, aber sie ermöglicht mir sehr diesen Beruf. Sie hält mir auch einen Rücken frei oder so. Sie muss auch oft durch diese Fernsehbekanntheit in der Öffentlichkeit zurücktreten. Sie steht neben mir und wird praktisch von den Passanten wegignoriert, währenddessen das Loben oder Ohrsprecher. Und das braucht schon Backe und muss ich sagen, das macht und meistert meine Frau ganz gut.
Wie ist es denn, wenn Sie unterwegs sind in Städten oder so und man wird angesprochen, ist es dann auch manchmal nervig?
95% sind sehr angenehm. Sehr witzige Begegnungen, wo man wirklich lachen kann oder eine Freude hat. Und dann gibt es natürlich diese, ich sage jetzt mal 5%, ja, in Bayern darf man sagen Deppen, die einen dann das Dasein erschweren, aber so ist es halt. Es gibt über Facebook Leute, die anschreiben und dann auch relativ lästig und aufdringlich werden, die weiß man dann zurückzuweisen, aber in der Summe des Ganzen ist es sehr gut. Eine Kollegin, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, hat gesagt, es nervt einen, wenn man über Marienplatz geht und andauernd angeredet wird. Geht man über Marienplatz und wird nicht einmal angeredet, ist man irritiert. Und so ist es.
Also macht es durchaus Spaß, diese Bekanntheit.
Ja, man ist ja nicht jeden Tag gleich drauf, aber wenn ich jetzt hinausgehe und es ist ja immer positiv, es ist ja immer freundlich und gut gemeint. Und das ist auch für einen Fernsehschauspieler diese Art Bestätigung, was ja der Bühnenschauspieler in Form vom Applaus am Ende des Stücks vielleicht bekommt.
Werden Sie hier bei uns in der Region, Sie machen ja bestimmt auch Ausflüge, schauen sich das ein oder andere an, auch erkannt?
Sehr viel, sehr viel. Man glaubt gar nicht, diese Rosenheim-Cops, wo die überall schauen. Ich bin letztes Mal in Hamburg spazieren gegangen, ich war oben dienstlich und da bin ich spazieren gegangen an der Elbe. Selbst da bin ich angesprochen worden. Allerdings nicht von Hamburgern, sondern ich glaube von Hessen.
Also Rosenheim-Cops schaut man anscheinend ja überall.
Ja, das sind wöchentlich zwischen 4 und 5 Millionen Leute, kann man sagen. Also das ist die, ohne dass ich jetzt angebe, und ich kann auch da sehr wenig dafür, es ist die beliebteste Serie Deutschlands und die erfolgreichste Vorabendserie im deutschen Fernsehen. Unantastbar.
Jetzt läuft die ja jeden Dienstag. Ist das nicht so eine Art Massenproduktion, auch für Schauspieler?
Natürlich, aber ich glaube, und wir versuchen immer aus jeder Szene etwas Besonderes zu machen. Wir haben ein sehr gutes, sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir arbeiten sehr gern zusammen und wir arbeiten am Produkt und immer fürs Produkt. Und ich denke, durch diese lange Einspielzeit von 15 Jahren ist da ein sehr starkes Ensemble entstanden und jeder will das Beste für dieses Produkt und ich glaube, man spürt es. Man kennt es dem auch einfach.
Ist es dann immer das gleiche Team, auch von der Regie her?
Nein, es gibt sogenannte Regieblöcke, das sind 3, 4, 5 oder 6, ich glaube ganz selten 7 Folgen, die ein Regisseur macht. Wir spielen, wenn wir jetzt so also einen 6er-Block haben, teilweise auch diese 6 Bücher an einem Tag. Wenn wir in der Pathologie sind, dann haben wir da 6 verschiedene Leichen und es werden nacheinander abgearbeitet. Da muss man wissen, wo man genau in dem Buch ist und so. Aber das sind Regieblöcke und die Regisseure bringen auch immer gern ein eigenes Team mit, also eine andere Konstellation. Aber man kennt sich mittlerweile in verschiedensten Konstellationen und man freut sich immer wieder. Und es ist auch gut in einem gewissen Maß, dass es endlich ist. Das heißt, wenn du jetzt ein ganzes Jahr lang weißt, du hast jetzt diese Maschine bis zum Schluss am Laufen mit der gleichen Besetzung, was vielleicht nicht so ist, wie wenn du sagst, oh, die nächsten 6 Wochen ist der wieder da, ah, da waren wir ja da und der legt da besonders Wert drauf, das macht Spaß so.
Ist Rosenheim Cops anders produziert wie zum Beispiel der Kaiser von Schexin mit Bogner?
Ja, die Bücher sind von Bogner. Das ist diese Bogner-Sprache. Der Bogner lässt kein Buch raus, auch wenn es nicht von ihm ist, was eher selten vorkommt, was nicht er hundertprozentig gefällt. Bei den Rosenheim Cops ist so, wir haben ein Autorenteam von 10, 12 Autoren und die schreiben alle ein bisschen anders. Jetzt ist unsere Aufgabe, das einzurichten. Dann ist es so, dass der Bogner beim BR damals noch, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, wir haben für die gleiche Sendelänge 2 Drehtage mehr gehabt. Also sprich 9. Bei den Rosenheim Cops haben wir jetzt 6,8 Tage für eine Folge.
Heißt das, es muss schneller produziert werden?
Ja, und es ist auch schneller möglich durch das, dass die Einteilung Studio und Außen ein anderes Verhältnis hat. Dann ist so, dass man sehr eingespielt ist. Eben das Team, das funktioniert. Jeder weiß, was er zum Tor hat. Das ist nicht so, dass irgendeiner die Anweisungen geben muss, sondern wenn jetzt umbaut wird, ohne große Kommentare, wird das eingerichtet, so wie es sein muss, und dann wird dreht. Also es ist eine Geschwindigkeit möglich. Allerdings sind wir immer noch die Glücklichen, trotz dieser Schnelligkeit, wenn ich jetzt die Kollegen von der klassischen Weekly anschaue, sprich Lindenstraße oder von der Daily, Sturm der Liebe oder Daheim ist daheim oder wie auch immer, was die für einen Berg täglich bewältigen, da sind wir wirklich noch in der Glückseligkeit.
Jetzt ist es aber wahrscheinlich ja Fernsehen immer noch eine andere Arbeit wie Theaterproduktion. Mhm. Wobei ja auch bei Theaterzeiten hört man zumindest als Außenstehender, dass auch da Probezeiten immer kürzer werden.
Ja, beim Theater ist so, diese berühmten 6 Wochen werden manchmal nicht mehr gehalten. Was ich nicht verstehe, ist, dass man einen Klassiker, der 3 Stunden dauert und schwieriger zu sprechen ist, die gleiche Probenzeit zugesteht, als wir einem einfacheren Studiostück für 2 Personen, das vielleicht 1 Stunde und 10 dauert. Also das sind beides exakt gleiche Probenzeiten. Das ist was, was ich nicht verstehe. Beim Komödienstadl war es so, wenn wir da nachdenken dann, was wir da tun in dieser Schnelligkeit, dann würde es nicht mehr funktionieren. Wir proben in 3 Wochen ein Theaterstück für 90 Minuten Fernsehen. Zeichnen es 3-mal auf, das ist so ein Höllenritt, das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist nur möglich, wenn alles passt. Wenn Sand im Getriebe ist, wirft es an. Das passiert auch, Gott sei Dank nur selten, aber heute muss alles schnell gehen, heute darf nichts mehr Geld kosten, überall, was wir mir Geld ausgeben, um rauszufinden, was wir Geld sparen. Das ist ein Irrsinn. Ich habe auch schon von Produktionen gehört, da wurde dann von Firmen wie McKinsey, ich glaube es war nicht McKinsey, aber so eine Firma, so eine Controlling-Firma, die sagen, hier wurde bereits zu viel gespart. Da sagen sie, ja wunderbar, aber da kann man doch noch einsparen. Also es ist momentan, leider Gottes, dieses Geiz ist geil, eigentlich eine Bewegung, die ich persönlich, entschuldige für den Ausdruck, zum Kotzen finde. Das ist, Qualität darf auch Geld kosten.
da sind wir sicherlich einer Meinung. Jetzt bietet ja die Luisenburg durchaus hohe Qualität, zumindest was Kritiken angeht, aber honoriert es dann auch der Zuschauer? Also die letzten beiden Jahre für die Luisenburg waren ja eher, viele Medien haben darüber berichtet, eher vom Zuschaueranspruch eher weniger interessant.
Ich kann nur von denen ja sprechen, in denen ich da war. Das war damals das erste Brandner Jahr, steigend. Wir haben eine gute Auslastung gehabt im zweiten Jahr, der erste Rekord. Im dritten Jahr der zweite Rekord. Das waren Rekordjahre. Das wurden Zahlen erreicht, die so weit droben sind, die wurden noch nie erreicht in dieser langen Geschichte. Und wenn es dann auf ein Normalniveau runtergeht, spricht man von einer Krise. Das ist, weil es gibt natürlich Stückkonstellationen, die vielleicht Leute weniger ansprechen, oder dann gibt es witterungsbedingte Sachen und sowas. Ich denke, dass der letzte Sommer nicht diesen Hitzeeffekt gehabt hat wie der Sommer. Oft weiß man es ja gar nicht mehr. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum das vielleicht in einem Jahr ein bisschen magerer ist. Aber es waren ja in der Vergangenheit sehr viele fette Jahre. Also ich glaube, dass der Lerchenberg eine absolut, wenn man einen Durchschnitt ausrechnet, eine wirklich hervorragende Auslastung hat in seine mittlerweile 12 Jahre, glaube ich, ist jetzt dran. Also das ist wirklich eine hervorragende und erfolgreiche Intendanz. Und natürlich sind dann die Einnahmen weniger und dann fängt Staat aus Hursten an, weil es mit dem Geld, in der Regel wird er mit einem Geld gerechnet, das noch gar nicht da ist. Und wenn es dann doch nicht da ist, ist man enttäuscht. Nein. So ein Theater wie das darf auch Geld kosten. So darf man das schon sehen.
Also hat im Grunde am Theater, also jetzt nicht nur bei der Luisenburg, sondern auch an anderen Theatern eine Art Quotendruck, wie es im Fernsehen ja auch herrscht, auch Einzug gehalten?
Natürlich, man übrigens ist diese Betonung immer, es geht nicht um Quote. Aber wir hatten gestern Doppelpunkt. Und am Theater ist, wir haben eine Auslastung von, es ist völlig wurscht, weil ich glaube, man muss die Kirche beim Dorf lassen. Ein normales Stadttheater ist meines Wissens zwischen 15% und 20% spült Theater ein und der Rest ist Subvention. Bei der Luisenburg ist es genau andersrum. Also werden, ich denke, 85% eingespielt und minimal bezuschusst. Natürlich ist das viel Geld, aber die Luisenburg hält auch einen Teil der Region am Leben und bevölkert diese Stadt für 2 Monate mit Touristen, die vermutlich nicht kämen, wäre die Luisenburg woanders.
Herr Fischer, jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf Ihr Leben. Wie sind Sie denn eigentlich Schauspieler geworden?
Ja, ich war beruflich Kaufmann. Ich wusste nicht, dass es den Beruf Schauspieler als Lernberuf oder als Studienfach gibt. Ich habe Laientheater gespielt, bin gefragt worden. Übrigens von dem, der jetzt gestern da war, mit mir, meiner Frau Bamberger geschaut hat, der hat mich gefragt, ob ich mitspielen darf. Und dann habe ich mitgespielt und dann war es das erste Mal, da denke ich mir, das wird es jetzt gewesen sein. Die haben aber das nächste Jahr wieder angefragt. Und da war dann irgendwann einmal einer drin und hat gesagt, es sind 3 in dieser Gruppe dabei, die könnten weitermachen, also professionell, die anderen 2 sind zu alt. Ob es ich nicht probieren möchte. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass man das überhaupt beruflich macht. Und dann habe ich irgendwann gehört, dass es eine Falkenberg-Schule gibt. Da habe ich rotzfrech angerufen und da hat die Dame am Telefon gesagt, sie reden zu bayerisch. Dann habe ich aufgelegt. Dann habe ich einfach aufgelegt. Gut, und dann habe ich mir gedacht, dann ist es halt nicht. Und dann bin ich auf eine private Schauspielschule gekommen, auf eine Empfehlung hin. Und da vermute ich, haben meine Mitschüler gemeint, ich bin eher der Hausmeister als wir ein Mitkollege. Ja, und dann haben wir gedacht, das mache ich jetzt so lang, diese Schauspielschule, bis es halt nicht mehr geht. Also das heißt, bis ich hinausfliege oder bis es halt einfach nicht mehr gelangt. Irgendwann war die Abschlussprüfung und ich war Schauspieler. Und dann habe ich mich beworben, bin gleich genommen worden in Landshut, im Landestheater Niederbayern. Jetzt Landes, damals noch Südostbayerische Städtetheater. und da war ich glücklich und wäre heute noch. Wurde angerufen von Bernd Fischauer, der von mir gehört hat. Er besetzt einen Film, sprich Apollonia, Zweiteiler, ob wir uns kennenlernen könnten. Haben uns kennengelernt, ich habe die Rollen gekriegt, habe das gespielt. Auf diesen auf ist der BR aufmerksam geworden und der Bogner. Und der Bogner hat mich dann in München 7 ausprobiert und hat eben dann einen Kaiser geschrieben und mich da mit dem Andi besetzt. Und parallel ist der Komödienstadel vom BR draufgekommen. Darauf sind wiederum die Rosenheim-Cops aufmerksam geworden. Also seit dem ersten Tag meiner Schauspielerei kann ich nichts dafür.
Also eher Zufall.
Ja, ist eine Fügung. Ich glaube ja an Fügung. Es fügt sich alles ineinander. Das muss halt so sein.
Wie haben denn die Eltern reagiert, wenn man ihnen erklärt, man wird jetzt Schauspieler, Künstler?
Das ist ganz interessant, weil ich schäme mich halt fast ein bisschen dafür. Mein Vater habe es verheimlicht. Und Mama hat gesagt, wenn du das machen willst, dann musst du das machen. So, mit einem Satz ab da. Meine Mutter hat es leider nie erlebt, dass ich professionell auf der Bühne gestanden bin. Sie hat allerdings die Laienauftritte von mir da bei diesem Laientheater gesehen. Und zwar alle. Der Vater, heute kann ich es nicht mehr nachvollziehen, warum ich es ihm damals nicht gesagt habe. Der war immer bedacht darauf, dass wir in unserem Beruf, in einem anständigen Beruf, gut funktionieren. Und jetzt wird einer Schauspieler. Ich vermute heute, er wäre es selber gerne geworden. Das vermute ich. Und irgendwann war es raus und er war gar nicht so wenig stolz drauf. Allerdings hat er irgendwann, da habe ich schon 2 Jahre von der Schauspielerei gelebt, hat er gesagt, warum hast du deinen Beruf aufgegeben? Hat er gesagt. Aber irgendwann, und das war kurz bevor er gestorben ist, hat er Apollonia gesehen. Und da habe ich gemerkt, dass er stolz war. Und das hat mir gefallen.
Wie haben Sie sich dann das Geld für die Schauspielschule erarbeitet? Oder war das dann gespart vom Beruf vorher?
Nein, es ist so, ich musste natürlich die Schule bezahlen und die Fixkosten habe ich auch gehabt alle. Also musste ich nahezu Vollzeit hätte ich arbeiten müssen, um das decken zu können. Und es waren Monate dabei, da habe ich in der Woche vielleicht 3,40 Mark zum blanken Nausschmeißen gehabt. Also es war sehr, sehr arge Zeit. Ich habe sehr viel gearbeitet nebenbei und da habe ich einen Chef gehabt, der kommt, ich glaube, nächste oder übernächste Woche zu einer Vorstellung. Der hat mir damals das alles ermöglicht. Der hat meinen Stundenplan von der Schule genommen, jedes Semester neu und hat gesagt, da arbeitest, da hast du jetzt genau eine halbe Stunde Zeit, dass du in die Schule kommst und dann hast du eine halbe Stunde Zeit, von der Schule wieder daher zu kommen und dann machst du das und das. Sag ich, das sind ja 6 Tage. Er hat gesagt, feili. Und dann, der hat mich immer unterstützt, muss ich sagen. Und der hat meines Wissens sehr viele Produktionen gesehen, jetzt auch einmal. Es ist nicht der Typ für ein Stadttheater oder für der sich dann irgendein modernes Stück anschaut. Ist er nicht, aber er tut's.
Weil er Dieter Fischer wieder erleben will?
Ja, das gefällt ihm. Und ich besorge ihm dann auch was ganz Schweiß, Karten für einen Komödienstadl. Und dann kriege ich einen Kommentar, der oft nicht sehr freundlich ist. Ich weiß aber, wie er gemeint ist. Und der schiebt mich heute irgendwie noch an. Wenn ihm irgendwas auffällt, wenn er jetzt beispielsweise ein Interview sieht oder liest, dann sagt er mir, wie er findet, dass ich davon gekommen bin in der Situation. Und da ist er gnadenlos. Und das schätze ich an ihm.
Wie geht man selber mit Kritik um? Wenn man so im Mittelpunkt steht, als Schauspieler auf einer großen Bühne oder auch bekannt ist vom Fernsehen, gibt es ja auch viel Kritik. Wie geht man damit um?
Es ist oft schwierig. Die meisten Kritiken kann ich jetzt gut wegignorieren. Das heißt, das ist mir wurscht. Einfach ganz glatt wurscht. Dann gibt es Kritiken, da wirst du persönlich angegriffen. Nicht die Rolle, nicht die Inszenierung, sondern du als Schauspieler, der zum Fernsehkaiser erstarrte, Dieter Fischer, sowas trifft. Oder dass ich meine Kollegen am Theater die Rollen wegspiele, sowas trifft. Im Internet war ich mal auf einem Forum und habe nachgeschaut, wie die Figur Stadler funktioniert. Sollte man nicht tun, weil da stehen ein Sauen drin, die will man nicht wissen über sich. Das ist, ich glaube, man lernt damit, vorsichtiger umzugehen. Nur in stabilen Zeiten sowas anzuschauen oder einfach darauf zu verzichten. Wenn ich heute Theaterkritik kriege, lese ich sie und kann dann sehr wohl beurteilen, ob sie recht haben oder nicht. Dass das eine Menge Leid liest, ist mir in dem Fall wurscht. Das war mir früher nicht wurscht. Und ich weiß, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Also Zeitung muss ja jeden Tag voll werden und somit auch wieder mit Neuigkeiten. Und dann ist das relativ bald vergessen, auch bei mir.